Ich komme noch mal, gell?
Der entzuckt mit dem Gesicht. Es tut weh.
Tut weh, ja.
Da weniger, genau.
Hat sie richtig gestochen?
Sie hat super gestochen, ja.
In der letzten Folge dieser zweiten Staffel Tumorboard bekommen wir einen Einblick über in die Integrativ-Onkologie. Dazu gehört zum Beispiel die Ohrakupunktur, wo wir gerade kurz dabei waren. Das KSA bietet ergänzend zu der schulmedizinischen Behandlung ausgewählte Methoden aus der Komplementärmedizin an.
Beides zusammen, Schulmedizin und Komplementärmedizin, ergibt eigentlich die Integrativmedizin. Wir integrieren quasi das Beste von beiden Richtungen, um den Patienten optimal zu unterstützen.
Die Ohrakupunktur zum Beispiel soll helfen, Nebenwirkungen zu lindern. Die schauen wir uns in dieser Folge genauer an und auch, was es noch für weitere ergänzende Behandlungen gibt. Und Sie erfahren auch, was das Ganze mit Küssen zu tun hat. Mein Name ist Franziska Engelhardt und ich nehme Sie in dieser Staffel mit zu verschiedenen Krebsinterventionen, zu den Fachleuten, die Sie durchführen, und zu den Betroffenen, die Sie in diesem Fall gerade machen. Das ist Tumorboard, ein Doku-Podcast vom Onkologiezentrum Mittelland am Kantonsspital Aarau. Folge 12: Ohrakupunktur und Misteltherapie, die Irene und die Integrativ-Onkologie. Bevor wir dann gerade unsere Protagonistin kennenlernen, die Irene, die Brustkrebs hatte und eine Bekanntheit ist am KSA, wollte ich vorher noch etwas anderes ansprechen. Nämlich beim Stichwort Alternativmedizin ist auch Skepsis herum. Das spreche ich darum gerade an bei dieser Frau, die die integrative Onkologie als KSA gebracht hat.
Mein Name ist Theresia Knittel, ich arbeite als Oberärztin für integrative Onkologie am KSA und biete eine ärztliche Sprechstunde für integrative Onkologie seit Oktober 2022 an.
Sie hat mir das Du angeboten.
Jetzt ist es vielleicht auch so, dass Alternativmedizin eher ein bisschen belächelt worden ist. Wie erlebst du das heute?
Ja, da gibt es einen Entwicklungsprozess in den letzten 5 bis 15 Jahren, würde ich sagen. Und ich denke, was wichtig ist, dass man da eine Begriffsklärung macht. Worum handelt es sich? Geht es um eine Alternative? Das heißt, mache ich entweder die Schulmedizin oder die Alternativmedizin? Oder ergänze ich die Schulmedizin mit Möglichkeiten aus der Komplementärmedizin? Und wie du vorhin schon gesagt hast, das war natürlich erstmal neu. Früher wurde es so ein bisschen schräg beäugt. Aber letzten Endes kamen die Patienten, die bei mir in der Sprechstunde waren und sind ja auch wieder zurück zu ihren Onkologen und haben dann berichtet, wie es ihnen geht. Und das bringt natürlich dann Erfahrung, Kennenlernen, Vertrauen, sodass mittlerweile hier die integrative Onkologie im Team der medizinischen Onkologie bei uns am KSA sehr etabliert und angenommen ist.
Die Patientin Irene hat das Angebot nicht von Anfang an genutzt, aber jetzt erst mal der Reihe nach.
Ich bin 56, bin Lehrerin für Pflege HF, tue Pflegefachpersonen ausbilden auf dieser Stufe. Und ich habe 2023 die Diagnose Brustkrebs bekommen.
Als Fachfrau hat sie einen Wissensvorsprung gehabt, was diese Diagnose bedeutet. Aber gleichzeitig ist ja auch alles offen.
Einerseits, wie weit fortgeschritten ist es? Was kommt alles auf mich zu? Also, kann man brusterhaltend operieren? Braucht es eine Ablatio? Braucht es Chemotherapie? Braucht es Strahlentherapie? Wie geht das weiter? Und dort ist vielleicht noch die Komponente, dass meine Mutter selber auch ein Mama-CAK hat. Und von dem her auch so ein bisschen der Vergleich, was hat sie gehabt. Aber in dem Sinne auch ein positives Vorbild. Also sie lebt heute noch und hat diesen Weg gemeistert. Und von dem her für mich auch so nicht jetzt Angst im Vordergrund, hey, das ist ein Todesurteil, sondern es ist Fakt im Moment und jetzt schauen wir, wie geht es weiter und was mache ich daraus.
Die Irene hat selber beim Brustabtasten eine Veränderung gespürt.
Ich habe das ertastet und habe dort noch so ein bisschen zugewartet, weil ich nicht gewusst habe, was ist aufgrund des Wechseljahres normal, was hat sich verändert. Und der Knoten war am Anfang auch nicht immer gleich tastbar gewesen.
Nach 2 Wochen ist die Veränderung immer auffälliger geworden.
habe das Gefühl gehabt, es hat eine leichte Einziehung. Es ist gerade direkt neben dem Warzenhof so tastbar gewesen.
Am gleichen Tag hat sie bei der Gynäkologin noch einen Ultraschall können machen und ist dann direkt ans KSA überwiesen worden.
Am Mittwoch das erste Telefon von der BCCN bekommen, Donnerstag Mammographie, ein Sono, Freitag darauf Biopsie, Woche darauf Dienstag Tumorbord. Ja, zwei Wochen nachdem ich bei der Gynäkologin in der ersten Untersuchung war, bin ich eingetreten für die Operation.
Also du hast das jetzt wahnsinnig erklärt, Schritt für Schritt. Also man merkt, dass du aus dem medizinischen Bereich kommst. Du hast das irgendwie von oben fast vogelperspektivisch können beobachten.
Ja, ist für mich schon ein bisschen so gewesen. Und gleichzeitig aber auch so gemerkt, bei der eigenen Betroffenheit, der ist für mich so der Kontakt jetzt mit der BCCN sehr ein wichtiger Anteil gewesen, wo ich gemerkt habe, ich muss ein bisschen trennen. Ich bin einerseits Fachfrau, aber andererseits als Betroffene halt wirklich auch mit anderen Gedanken unterwegs.
BCCN, das steht für spezialisierte Pflegefachpersonen auf der gynäkologischen Abteilung. Wir kommen noch darauf zurück. Die Irene hat früher selber am KSA gearbeitet und bildet jetzt schon lange Pflegefachpersonen aus. Unter anderem bei der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales, bei der HFGS Zaarau. Sie kennt viel und alle kennen sie.
Für mich ist der Entscheid, ins KSA zu gehen, eigentlich sehr bewusster gewesen. Was wir abgemacht haben, ist, dass keine aktuellen Studierenden mich betreuen. Mit dem Bewusstsein, die kommen im Rapport mit über, wer da ist, was ist. Aber ich habe gut können damit umgehen, eben, dass ehemalige Arbeitskolleginnen sind oder Leute, die ich selber von der Ausbildung oder dem Arbeiten im KSA kennt habe. Es hat da ein gewisses Vertrauen gegeben.
Es ist alles schnell gegangen. Der Irene ist der Tumor rausgeschnitten worden bei einer brusterhaltenden OP und auch die Lymphknoten in der Achselhöhle sind entfernt worden. Die Irene ist bei all dem eng von der BCCN begleitet worden. Das steht für Breast and Cancer Care Nurses oder auf Deutsch, und das sagt eine von ihnen gerade selber, die Maria Weibel.
Ich sage ihnen Pflegefachfrauen für Brust- und Unterleibskarzinom, weil die meisten können das besser verstehen als eben BCCN oder Breast and Cancer Care Nurses.
Die Maria lernen wir nachher noch kennen. Die spezialisierten Pflegefachfrauen sind Ansprechpersonen für Frauen mit Brustkrebs und gynäkologischen Tumorerkrankungen, auch gerade nach der OP.
Sie war auch dabei, zum Beispiel nach der Operation, hat BH gebraucht, das Herzküssi gebraucht.
Das Herzküssi ist mittlerweile ein weltweiter Brauch für Frauen nach einer Brustkrebsoperation. Ein herzförmiges Küssi, etwa 30 cm gross, wo man unter die Achsel klemmen kann. Das ist auch zum Wunden schützen, besonders nach der Entfernung der Lymphknoten. Die Küsse machen Freiwillige und verschenken den Patientinnen. Sie spenden so auch Trost. Psychische Unterstützung ist enorm wichtig in dieser Zeit von einer Krebsdiagnose und auch während der Therapie. Ergänzend zu den konventionellen Therapieansätzen, wie z.B. die Chemo- oder die Strahlentherapie, bietet darum das KSA eben seit dem 2022 auch Komplementärmedizin an. Schauen wir uns das Angebot mal genauer an. Ich bin zurück im Büro der Oberärztin für integrative Onkologie, der Theresia Knittel.
Vor uns auf dem Tisch liegen ein paar Flyer. Das widerspiegelt das Angebot vom KSA.
Also diese Flyer habe ich bei mir auch immer liegen. Da sieht man, was wir für ein Angebot haben. Yoga, Ohrakupunktur. Ein wesentlicher Punkt ist eben, dass die Patienten häufig nicht zu viel machen wollen. Und da muss man sehr gut selektionieren, was passt jetzt, was möchte der Mensch, was ist wirklich sein individueller Bedarf. Und das braucht wirklich Maß, weil die Menschen so voll sind mit Therapien, mit Terminen, dass man sie einfach nicht überfrachten darf, weil sonst wird das ein Therapiestress und das hilft niemandem.
Aufgebaut ist das Angebot auf 4 Therapiesäulen. Eine ist die pharmakologisch-medikamentöse Therapie.
Heilmittel, Medikamente aus der Natur, mineralreich, pflanzenreich oder auch von Tieren hergestellte Medikamente.
Die zweite sind äußere Anwendungen.
Das sind Wickel, Leberwickel ist sehr bekannt, Herzauflage mit einer Salbe, was eine beruhigende Wirkung hat zum Beispiel.
Die dritte Therapiesäule sind sogenannte Lifestyle-Interventionen.
Dazu gehört Ernährung, Bewegung, Substanzkonsum, also Alkohol, Tabak und solche Dinge. Wie geht man damit um?
Also Sachen, die man macht, aber darauf verzichten sollte. Die vier Säulen sind nicht pharmakologische oder nicht medikamentöse Therapierichtungen.
Darunter fallen dann manuelle Therapien wie Massage, aber auch künstlerische Therapien wie Musiktherapie oder Maltherapie oder aber auch Akupunktur, Akupressur.
Auf alle Therapieformen können wir in dieser Folge nicht eingehen, aber das kann man auch als Patientin oder Patient nicht. Wer entscheidet, welche von diesen Therapien am besten zu einem passt?
Die Patienten kommen ja zu mir in die Sprechstunde und das Wichtige ist für mich immer erstmal zu hören, welche Frage haben die Menschen und welche Beschwerden haben sie. Oft kommen die Menschen, wenn sie schon einen Teil ihrer Therapie durchlaufen haben und schon Probleme haben. Und ich bin natürlich als Ärztin, sage ich mal, sehr substanzaktiv. Ich arbeite viel mit den Medikamenten, gerade in der anthroposophischen Medizin ist das ein Schwerpunkt auch.
Was bedeutet das genau?
Also, dass ich eben Heilmittel verwende, die eben aus der Natur stammen. Und das bedeutet, dass, ich mache es jetzt am Beispiel der Pflanze mal deutlich, dass zum Beispiel Calendula, das kennt, glaube ich, jeder, ist diese schöne gelbe Pflanze, die im Sommer blüht, die sehr kräftig, krautig ist. Und die wird angebaut von Pharmaunternehmen, die naturheilkundliche Produkte herstellen.
Die getrocknete Calendula-Blüte wird pharmazeutisch verarbeitet zu einer sogenannten Urtinktur.
Man kann zum Beispiel Auszüge von der Calendula nehmen zu einer Mundspülung, wenn man Entzündungen an der Mundschleimhaut hat.
Der Theresia Knittli, ihre Erfahrung ist, dass Leute meistens erst zu ihr kommen, wenn sie schon mitten in der Therapie sind.
Und eigentlich, muss ich sagen, finde ich es am besten, wenn die Patienten am Anfang der Erkrankung kommen, weil man schauen kann, was sind für Ressourcen da, wie kann man die unterstützen. Und dann gehe ich gezielt auf die Beschwerden ein und schaue dann nochmal, ist Übelkeit oder die Darmpassage ein Problem? Sind es Nervenbeschwerden durch die Chemotherapie oder sind es Schlafprobleme?
Es gibt für mich noch einen anderen wichtigen Aspekt, wenn ich mir vorstelle, dass man so in eine Maschinerie hineinkommt von der Schulmedizin. Jetzt gibt es Chemo, jetzt gibt es Bestrahlung und der Plan ist ganz klar gemacht. Ist das vielleicht auch so, dass die ergänzende Therapie von der Alternativmedizin auch noch gewisse wie eine Selbstwirksamkeit führen holt? Also dass man das Gefühl hat, man kann doch noch etwas selber entscheiden und machen.
Ganz wichtig, was Sie da ansprechen. Also es ist so, dass es ja auch ein Anliegen ist, die Selbstwirksamkeit, ja, eben diese aus der Passivität hinauskommen in die Aktivität. Und es trägt wirklich auch zum Gesundungsprozess bei, dass die Menschen etwas tun können. Und man sieht eben auch, dass diese Therapiemaßnahmen, wo die Menschen in der Aktivität kommen, wirklich effektiv sind und auch auf das Outcome letztendlich eine Auswirkung haben.
Zu der Theresia Knittli, die Sprechstunde, dürfen alle Onkologie-Patientinnen und Patienten. Häufig wird es ihnen empfohlen von ihren betreuenden Fachpersonen. Die Irene hat über BCCN vom Angebot gehört und sie hat es natürlich auch schon ein bisschen gekannt aus ihrer eigenen Tätigkeit.
Ich habe also gemerkt, ich habe es nicht angenommen während der Zeit, als ich Chemo hatte. Würde ich, glaube ich, heute anders machen, würde er bereits gehen. Und der ist für mich einfach energetisch, habe ich so gemerkt, hey, ich mag nicht noch mehr Arzttermine. Ich glaube, das war so ein der Hemmschuh dort.
Nach der Standardtherapie ist sie dann aber in die Sprechstunde gesessen von der Theresia Knittel. Eine Empfehlung war die Ohrakupunktur.
Die Ohrakupunktur hat ein sehr vielfältiges Indikationsspektrum. Und die klassischen Nebenwirkungen, die Menschen durch die konventionellen Therapien haben, können dort mitbehandelt werden. Zum Beispiel Übelkeit oder Verdauungsbeschwerden, Hitzewallungen, wenn Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel hormonblockierende Therapien nehmen müssen. Oder aber auch bei Schlafstörungen und emotionaler Belastung kann eine Ohrakupunktur auch hilfreich sein.
Viele renommierte Krebszentren weltweit empfehlen Akupunktur als ergänzende Unterstützung während der Krebsbehandlung. Sie heilt zwar keinen Krebs, aber die Forschung deutet darauf hin, dass sie mehrere typische krebsassoziierte Beschwerden wie Übelkeit, Hitzewallungen oder auch ausprägte Erschöpfung bei Krebs lindern kann. Die Irene ist krebsfrei. Wegen der Nebenwirkungen geht sie heute aber immer noch regelmässig in die Ohrakupunktur, wo ich sie jetzt hinbegleite. Das KSA baut aktuell am neuen Spital, man hört es an allen Ecken. Die Irene schafft auch schon wieder 100%. Sie müsse gut mit den Energiereserven haushalten.
Ich plane meine Freizeit sehr bewusst planen und mir immer eigentlich auch genug Ruhezeiten einplanen.
Ihre peripheren Nerven haben von der Chemo gelitten.
Dass ich von den Zehen her eine Polyneuropathie habe. Das heisst, ich spüre die Zehen nicht so richtig. Zwischendurch hat es also ein bisschen Gramseln drin.
Und etwas, was sie belastet, sind Wallungen.
Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, weil das gibt ein rotes Gesicht und einen Haufen Schweiß. Du das aber zum Beispiel auch bei den Studierenden kommunizieren, weil es sieht manchmal ein bisschen gefürchtig aus, wenn der Kopf so rot wird. Aber dort hier auch Unterstützung jetzt gerade von der Frau Dr. Knittel, die mit pflanzlichen Präparaten auch mitschafft. Und jetzt auch die Akupunktur, die gerade gegen die Walligen eigentlich gut wirkt.
Frauenklinik ist die Akupunktur?
Jawohl, ja. Die ist immer auf dem gleichen Boden wie die Onkologie ist. Das heisst, eigentlich gehst du den gleichen Weg wie KSP zur Chemotherapie. Das ist aber von anderen Personen. Also für Chemo ist einfach das Pflegepersonal zuständig. Und jetzt für die Akupunktur, die machen BCCN. Aber es ist so ein vertrauter Gang halt.
Ihre Therapeutin ist Maria Weibel, die spezialisierte Pflegefachfrau für Brust- und Unterleibskarzinom, kurz BCCN. Sie ist Teamleiterin, die wir vorher schon kurz gehört haben. Und eine von diesen BCCN, die eine extra Ausbildung hat für die Akupunktur.
Iri.
Hoi,
Maria.
Willkommen.
Danke.
Hallo.
Schön.
Wie geht's?
Gut, danke. Schön. Ich bin fit so weit, würde ich
Geht's
sagen.
Gut.
Ja.
Dann können wir sonst gerade.
Super.
Hier ins Zimmer, genau.
Sie sind sich vertraut, haben schon zusammen gearbeitet. Und der Maria, ihre Tochter, ist zu der Irene in die Schule. Das sei auch für sie speziell.
Hey, wie ist es gegangen, Irene?
Was, es ist gut gewesen, die letzten zwei Wochen. Nach wie vor halt zwischendurch kommen die Wallungen, aber so, weißt, in einem Rahmen, wo ich es gut kann managen, gut aushalten.
Die beiden reden noch genauer darüber, wie sich die Wallungen anfühlen. Und die Maria fragt auch sonst noch rund um den Irene ihr Wohlbefinden und den Gesundheitszustand.
Den darfst du gerne, wenn du jetzt die Schuhe abziehen.
Ja.
Genau, so wie es dir wohl ist. Und dann darfst du hier
die Irene liegt jetzt aufs Therapiebett und Maria leitet ihr eine Rolle unter die Knie. Das Zimmer ist nicht besonders schmuck, es hat nichts Esoterisches drin. Einfach ein normales Patientenzimmer mit 3 Betten. Und auch da sind sie gerade nebendran am Bauen.
Genau. Und du hier so ein bisschen
rechts.
Willst du noch ein bisschen höher sein mit dem Kopf?
Gut.
Nein, ist gut.
Ist gut?
Ja.
Wir
können
die rechte
Ohren nehmen. Wollen wir es treffen? Okay. Ja. Ich habe aufgeschrieben, das letzte Mal links. Schau mal gerade schnell an. Und würde sie zuerst ein bisschen desinfizieren. Dann wird es ein bisschen kalt.
Dann packt Maria die Akupunkturnadeln aus. Sie sind speziell für die Ohrakupunktur. Ein bisschen kürzer als normale TCM-Nadeln.
Sitzt.
Und dann setzt sie die erste Nadel ans Ohr von Irene.
Wie entscheidest du jetzt, wo du reinsteckst?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist halt so, dass ja das Ohr in der balancierten Ohrakupunktur, ja, sorry, Irene.
Okay.
Man kann sich vorstellen, wie der Embryo, der im Mutterleib liegt, so kann man eigentlich den Körper erahnen, der sich abbildet auf dem Ohr. Also sprich, dass da unten der Kopf ist.
Aha. Und also dann, das Ohrenläppchen ist der Kopf?
Kopf, genau. Und dann geht quasi die Wirbelsäule geht da im Ohr noch drauf. Und dann haben wir hier Beckenbereich, Füße, Knie etc. Und dann liegt er quasi, der Embryo liegt hier im Ohr, so, dass an dem können wir uns orientieren.
man geht davon aus, dass im Ohr also das gesamte menschliche Körpergeschehen abgebildet ist. Für das gibt es klar definierte Zonen und jede Zone entspricht einem Körperbereich oder einem Organ. Wenn man also eine bestimmte Stelle am Ohr stimuliert, wirkt das auf das dazugehörige Körperareal. Maria will etwa 6 Nägel setzen. Das Hauptsymptom der Irene sind ja die Walligen. Ich habe sie vor dem Termin gefragt, wie sie merkt, dass eine Nadel gut sitzt.
Also das Stechen selber kann wirklich, wenn der Punkt super getroffen ist, in diesem Moment wehtun. Es versurrt nachher auch wieder. Ich kann das vom Kopf her so gut handeln, dass ich sage, hey, ja, perfekt, der Punkt. Der Punkt ist es.
Hat sie richtig gestochen?
Sie hat super gestochen, ja. Und ich spüre so gut, wie sie jetzt arbeitet. Ja. Also es ist schön warm, sie arbeitet. Das spürst du extrem gut. Ja.
Und jetzt sieht man schön, wieso jetzt so ein bisschen die Errötung annimmt. Das ist jetzt
6 Nägel stecken jetzt also im Ohr von der Irene.
Auf der anderen Seite auch schauen. Mhm. Und siehst gerade auch gut.
Oh ja.
Gleich.
Ja, das sieht man wirklich sehr deutlich.
Genau. Und wir beobachten jetzt noch, wie die Irene schnauft.
Maria kontrolliert, ob die Irene entspannt liegt.
Verträgt sie das? Verträgt ihr System auch die Nadelmenge? Genau, und man sieht, sie kann schön im Bauch aber schnaufen. Sie hat jetzt die Augen zugemacht, kann sich jetzt entspannen. Und da lassen wir sie jetzt auch 20 Minuten, lassen wir sie jetzt einen Moment ein bisschen in dieser Position. Sie hat dann Glocke, wo sie sich melden kann, wenn etwas nicht gut ist. Dann höre ich sie und dann kann ich schauen. Aber ich glaube, wir können sie jetzt mal so lassen, oder?
Wunderbar.
Ist gut für dich,
ja. Ist gut, ja.
Und dann gehen wir raus. Gerade vis-à-vis ist das Pflegezimmer, wo noch andere spezialisierte BCCN-Pflegefachfrauen am Arbeiten sind, in dieser Abteilung Gynäkologie.
Es ist eigentlich die erste Tür ins Spital für Frauen, die irgendeine Erkrankung haben.
Die Betreuung durch die BCCN bleibt eine Konstante während der ganzen Behandlung und darüber aus.
Wir sind das Bindeglied zwischen all diesen verschiedenen Disziplinen im Spital. Wir lotsen sie quasi durch das Meer von so einer Erkrankung. Und wenn sie uns nicht mehr brauchen, dann kommen wir wieder ab ihrem Schiff.
Die eine Disziplin, Thorakupunktur, die beherrscht BCCN Maria Weibel. Sie hat eine Zusatzausbildung in ausbalancierter Ohrakupunktur gemacht und ist darum in der Lage, das im Rahmen der integrativen Onkologie an 2 Mörgen pro Woche anzubieten.
Und die Nachfrage aber ist sehr gross, vor allem bei den Frauen.
Das Angebot gilt aber explizit auch für Männer. Und bei den Kindern im Kinderspital sind sie auch. Dort arbeiten sie dann mehr mit Akupressur. Über ein Angebot aus der Komplementärmedizin, das bis jetzt erst im Titel war, haben wir noch gar nicht geschwätzt. Die Misteltherapie. Diese Therapie machen nicht BCCN in der Gynäkologie, sondern Theresia Knittel. Die Misteln, der grüne Strauch mit den weissen Beeren dran, der gerade um die Weihnachtszeit dekorativ über Türen und an Fenster hängt. Eine Pflanze, die im Winter ihrer Blüte steht und auf den Bäumen wächst.
Also das Spannende ist, dass die Mistel sich verschiedene Bäume aussucht, auf denen sie wächst.
Im landläufigen Gebrauch ist die Pflanze ein Parasit.
Aber wenn man das untersucht, dann sieht man, dass es eigentlich ein Zusammenspiel ist zwischen Baum und Mistel. Und es ist eben sehr speziell, wie die Mistel diese Inhaltsstoffe des Baumes auch aufnimmt. Und die Misteln, die auf der Tanne zum Beispiel wachsen, sehen anders aus als die Misteln, die auf der Eiche wachsen. Und die Inhaltsstoffe sind auch verschieden. Und so wähle ich auch unterschiedlich aus, welche Mistel bekommt welcher Patient oder welche Patientin. Also da mache ich Unterschiede.
Die Besonderheit der Mistel ist, dass sie im Winter grün ist.
Das macht ja nicht jede Pflanze. Viele Pflanzen oder Bäume verlieren die Blätter, andere erfrieren und gehen kaputt und ziehen sich ganz in ihrem Samen zurück, ja, bis sie im Frühjahr wieder wachsen. Und die Mistel hat eben so eine Vitalitätskraft, dass sie im Winter grün ist und sogar blüht.
Weil die Mistel nicht auf dem Boden gewachsen ist, hat sie schon bei den keltischen Völkern als heilig gegolten. Ein Geschenk vom Himmel. Ein Symbol für übernatürliche Kräfte. Druiden haben sie schon als Heilpflanze gebraucht. Gemäss Überlieferung hat in einem druidischen Ritual ein Priester in einem weissen Gewand die Misteln vom Eichenbaum geschnitten, mit einer goldigen Sichel. Und Jünger in weissen Gewändern haben sie unten aufgefangen mit einem aufgespannten weissen Tuch.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild auch für die Menschen, die krebsbetroffen sind, weil diese Erkrankung ist ja doch ein schwerer Schock. Und das führt in diesem Schock auch zu einer Erstarrung und einer Kälte. Und wenn man dann dieses Bild der Mistel vor sich hat, die im Winter grün ist, die im Winter blüht, die einen ganz starken Wärmeprozess in sich hat, den sie im Übrigen auch im Menschen hervorruft, dann erlebt man ganz aus diesem Bild heraus eigentlich die Heilkraft der Mistel.
Sie haben Irene auch selber persönlich in Behandlung in der Misteltherapie. Was ist eine Misteltherapie?
Die Misteltherapie wird schon seit Jahrtausenden angewendet in der Medizin. Seit ca. 100 Jahren wird sie nach heutig naturwissenschaftlichem Verständnis erforscht, im Labor, in Studien an Patienten. Und man hat eben festgestellt, dass die Mistel eine immunmodulatorische Wirkung hat. Und man hat auch festgestellt, dass Mistelextrakt, wenn man das im Reagenzglas untersucht, Tumorzellen abtöten kann. Es gibt auch Fallberichte, die veröffentlicht sind, wo tatsächlich durch eine Misteltherapie auch Tumore kleiner geworden sind.
Die tumorspezifische Wirkung der Mistel ist also nachgewiesen, aber Theresia Knittel betont, dass sie eine Chemotherapie nicht ersetzen kann. Die Studien haben außerdem gezeigt, dass die Mistel die Verträglichkeit von einer schulmedizinischen Standardtherapie erträglicher machen.
Zum Beispiel tritt weniger Übelkeit und Durchfall auf, weniger Müdigkeit, der Schlaf wird verbessert, der Appetit wird verbessert. Das sind belegte Ergebnisse, die zuverlässig sind.
Wie kann ich mir die Therapie vorstellen? Sind das Tröpfchen oder ist die bei Ihnen in der Therapie, der Behandlung effektiv?
Also eine Besonderheit ist, dass die Misteltherapie mit Spritzen verabreicht wird, die unter die Haut gespritzt werden müssen. Also Subkutaninjektionen werden gemacht. Das machen in der Regel die Patienten selbst. Es ist relativ gut zu lernen, wenn Menschen sagen, uff, geht für mich gar nicht.
Das wäre gerade bei mir der Fall.
So ist es, das kann vorkommen. Gibt es auch immer wieder, dann können es manchmal Angehörige oder Freunde machen oder man bestellt die Spitex. Also man findet Lösungen, wenn das wirklich ein Wunsch ist, diese Injektionen zu machen. In der Regel werden die 3-mal pro Woche gemacht.
Für die Irene ist die Misteltherapie, also weil man sich eben stechen muss, am Anfang ein Hindernis gewesen.
Dort hatte ich am Anfang ein bisschen Hemmschuhe gehabt, weil ich so von der Chemotherapie her einfach Mühe hatte, stechen im Kopf.
Einfach vom Kopf her sei das nicht gegangen. Aber dann einmal auf dem Weg zu einer Therapie hat sie gewusst.
Jetzt ist Zeit für die Mischle.
Da bist natürlich du auch der Profi, das ist dir auch gut gekommen.
Ja, das ist von dem her auch halt ohne Instruktion gegangen und braucht vielleicht mehr Überwindung, wenn du das nicht kennst.
Die Misteltherapie macht Irene heute noch. 7 Wochen Spritzen, 7 Wochen Pause. Wie häufig und wie lange man so eine Misteltherapie macht, ist aber sehr individuell und wird immer zusammen mit der behandelnden Ärztin oder einem behandelnden Arzt angeschaut.
Also für mich ein Halspräparat. Ich bin froh, habe ich so meine Spritzhemmung oder Nadelhemmung können überwinden.
Und die Mistel hat noch mehr Symbolik. Sie steht auch für Weihnachtszauber, Glück und Liebe.
Was eins ist zum Beispiel, dass man sich küssen soll unter einer Mistel.
Ja, allerdings muss ich gestehen, ich weiß nicht, wo der Brauch herkommt. Aber es ist doch was Schönes. Also die Mistel zeigt da, dass sie verbinden kann. Ja.
Der Brauch, dass man sich unter der Mistel küsst, hat sich im 18. Jahrhundert im englischsprachigen Raum etabliert. Und dann ist es so gegangen, dass ein Mann an einer Frau unter den Misteln hat einen Kuss stellen durfte. Also ein Kuss pro Beere, den er pflückt, bis es keine mehr am Strauch hat. Dass die Beere giftig sind zum Essen, werden hoffentlich auch schon die Herren gewusst haben.
Mua. Haben Sie einen Mistelkranz bei Ihnen daheim?
Ja, immer wieder und sehr gerne auch über der Tür. Da freue ich mich dann, wenn ich meinem Mann begegne unter der Tür.
Die gut 20-minütige Ruhephase von der Irene ist um. Ich begleite die Pflegefachfrau Maria Weibel noch mal zurück zu ihr ins Zimmer.
Wie geht's dir? Wunderbar. Wieder können wir auftauchen.
Es hat geschafft, gell?
Ja. Vor allem hier oben hat es mir jetzt am meisten durch.
Ah, sicher?
Ja.
Ja, das ist eben dort die Zone, die urogene Zone.
Die Irin ist am Auftauchen und die Maria nimmt ein Nödel nach dem anderen raus. Und dann lässt sie das Bett mit dem Fußpedal wieder runter.
Hast du noch ein bisschen frei?
Nein.
Musst du noch?
Ich habe noch eine Schule gehabt, aber nicht lang. Also nur
bevor die Irin aufsteht und nachher noch arbeiten geht.
Bist du jetzt entspannt nach dieser?
Sehr. Jetzt kostet es mich gerade ein bisschen Aufwand, dass ich aufstehe und nochmal in den Arbeitsalltag gehe. Aber jetzt genieße ich zuerst Mittagspause und lasse ruhig angehen.
Im Wintergrün so still und sacht schwebt Mistelzauber in der Nacht. Ein Kuss, ein Wunsch, ein leiser Schwur, ihr Zweig bringt Glück in jedem Flur.
Das war die 12. und letzte Folge von dieser zweiten Staffel Tumorboard mit einem Einblick in die Integrativonkologie. Ich danke herzlich der Irin, der Maria Weibel und der Theresia Knittel. Und zum Abschluss dieser gesamten Staffel nochmal herzlichen Dank an die 5 Protagonistinnen und Protagonisten, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Danke auch allen Expertinnen und Experten vom KSA, die mit ihrem Fachwissen zu diesem Podcast beigetragen haben. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Tumorboard ist ein Doku-Podcast vom Onkologiezentrum Mittelland am KSA. Umgesetzt habe ich, Franziska Engelhardt von der Podcast-Schmiede, mithilfe Anna Morf. Das Gedicht vorgelesen hat Manuel Diener. Sounddesign, Mix und Mastering ist von Christina Baron. Danke, Christina, für das stimmige Sounddesign. Jede Folge klingt anders, wie die zum Beispiel, nach meinen Stichworten und meinen Wünschen. Stimmungsvoll soll sie tönen, wohlig, bis weihnachtlich und kussig. Konzeption, Redaktion und Projektleitung am KSA, Ralf Schröder und Claudia Murach. Alle 12 Folgen von Tumorboard können Sie hören auf ksa.ch/podcast und auf allen Podcast-Apps. Wir freuen uns, wenn Sie Tumorboard ein paar Sterne hinterlassen und vor allem, wenn Sie es weiterempfehlen.